Deutschlandfunk. Der Tag.
Seit heute ist sie da. Die Corona Tracing App hat ja bekanntlicherweise etwas länger gedauert als geplant.
Das ist nicht die erste Corona-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste.
Selbstbewusste Ansage von Kanzleramtschef Helge Braun. Aber stimmt diese Ansage auch? Wie gut ist diese Corona-App? Da reden wir gleich drüber. Außerdem versuchen wir zu klären, wo wir gerade stehen in der Corona-Forschung. Wie weit sind wir zum Beispiel wirklich von einem Impfstoff entfernt? Und wir reden wieder über den Oberbulli der westlichen Wertegemeinschaft.
But one of the only countries that hasn't agreed to pay what they're supposed to pay is Germany. So I said, until they pay, we're removing our soldiers, a number of our soldiers.
Donald Trump hat bestätigt, dass er US-Truppen aus Deutschland abziehen will, um Deutschland zu bestrafen. Was nun? Auch das gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 16. Juni 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Johannes Kuhn aus dem Hauptstadtstudio ist jetzt bei mir in der Leitung. Und Johannes, du kannst mir direkt helfen. Ich habe gerade bei mir im App Store Coronavirus-App eingegeben. Und ich finde diese Coronavirus-App nicht. Woran liegt das?
Da bist du nicht alleine. Ja. Das war heute Morgen schon ein größeres Problem. Inzwischen ist die Corona-Warn-App, so heißt sie nämlich, etwas weiter nach oben gewandert. Aber man findet es wirklich nur direkt, wenn man Corona-Warn-App eingibt und entsprechend Corona-Warn-App.de aufruft. Da sind nämlich die Links zu den App-Stores. Da steckt schon was drin, nämlich dass die Bundesregierung...
Jetzt habe ich sie.
Wunderbar.
Jetzt lade ich sie.
Sehr gut. Ich erzähle mal währenddessen, was das auch zu bedeuten hat. Das zeigt nämlich schon so ein bisschen, wie man abhängig von den Großkonzernen ist, nämlich Google und Apple. Nämlich Google und Apple haben auch erst durch ihre Bluetooth Low Energy Schnittstelle sozusagen die App ermöglicht. Es gab viele Gründe für dafür, dass diese App so spät kommt. Und einer davon lag darin, dass man auf diese Schnittstellen gewartet hat.
Nächstes Problem direkt. Diese Applikation erfordert iOS 13.5 oder neuer.
Auch damit bist du nicht alleine. Das musste ich heute Morgen auch machen. Es braucht wirklich die aktuelle iOS-Version, die auch diese Schnittstelle, von der ich gerade geredet habe, bereits integriert hat. Das heißt also erstmal updaten, dann runterladen, mal gucken, wie viele Menschen das dann letztendlich abhalten wird davon, das runterzuladen. Die Downloadzahl ist im Moment sechsstellig, genauer kann man es nicht sagen. Es gibt auch noch was anderes, nämlich bei Android. Android hat so ein sehr seltsames Berechtigungsmanagement, nämlich die Standortangaben, zu dem auch Bluetooth Low Energy gehört. Diese Technik, mit der man den Abstand misst, weil das eigentlich für Indoor Navigation ist, also Navigation sozusagen unterm Dach, das ist mit GPS gekoppelt. Du musst also sozusagen, wenn du es runterlädst, musst du Berechtigung geben, auf Standortdaten zugreifen zu können, auch wenn das die App nicht macht, aber das Handy macht es. Mhm. Also GPS sozusagen muss an sein bei der Installation, damit das überhaupt funktioniert. Und ich glaube auch, soweit ich es jetzt weiß, da wird noch drüber diskutiert, auch im Betrieb. Das zeigt schon, wie gesagt, man ist sehr davon abhängig, was technisch möglich ist und auch letztendlich, wie sich dann Google und Apple verhalten, weil sie haben es halt offensichtlich nicht ganz nach vorne gestellt, zumindest nicht am Anfang im App Store.
Ich meine, das ist ja letztendlich der alles entscheidende Punkt. Die App basiert auf Freiwilligkeit und man ist davon abhängig, dass sich diese App möglichst 60%, ne, dann nur dann funktioniert es gut, habe ich gehört, der aller Handy-Smartphone-Nutzer in Deutschland, von 50 Millionen sind das ja, nutzen. Kann das dann so überhaupt funktionieren, dass sich, wenn das schon so schwierig ist, also vielleicht würde ich jetzt ja schon die Lust verlieren, sozusagen mir diese App runterzuladen.
Oder vielleicht hättest du auch ein älteres Handy. Das geht nämlich auf allen Modellen, gerade bei Android. Zu den 60% muss man sagen, da hat inzwischen die University of Oxford, auf die sich diese Berechnung bezogen hat, gesagt, das ist ein Missverständnis. Es würde funktionieren, wenn man gar keine anderen Maßnahmen hätte. 57% Downloads, gar keine anderen Maßnahmen, dann hätte man trotzdem Infektionseindämmung. Sozusagen könnte das quasi mehr oder weniger die Kurve sogar senken. De facto reichen schon 15% der Bevölkerung, was immer noch eine Menge Menschen sind. Es ist de facto, geht es nicht mehr um die ganz großen Ambitionen. Und das ist, finde ich, auch interessant an dem Projekt. Weil wenn wir zurückblicken, Ende März, Anfang April, auch die damaligen Projektmanager haben gesagt, das wird sehr schnell fertig. Und auch die Politiker, die Bundesregierung, da kam immer so, ja, damals waren wir noch im Lockdown, das kam noch, ja. Und ein wichtiger Punkt, wenn wir in diese so zurück in die Normalität wollen, ist diese App. Und jetzt sind wir, wie viel weiter? 8 Wochen, 10 Wochen. Und jetzt ist sozusagen die Botschaft, es ist ein Werkzeug von vielen, es ist kein Heilmittel und es ersetzt nicht Abstand, es ersetzt nicht die Maske, sondern es soll dabei helfen, Kontakte nachzuverfolgen. Das zeigt schon deutlich, dass man da die Botschaft angepasst hat und dass man da auch selber auf Seiten der Bundesregierung in Teilen zumindest am Anfang sehr euphorisiert war, dass es da vielleicht eine technische Lösung geben könnte, plötzlich wieder hier den Normalzustand herzustellen.
Aber Helge Braun, Kanzleramtschef, sagt, das ist die beste Corona-Tracing-App der Welt. Wenn wir jetzt mal von den Pferdefüßen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, absehen, hat er einen Punkt?
Das müsste man vergleichen. Es sind ja auch noch nicht alle Apps draußen sozusagen. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, man hat jetzt in diesem Prozess, den man dann ab Ende April, Anfang Mai, als man sich entschieden hat, wir achten auf den Datenschutz, wir geben uns auch in die Hand von 2 Konzernen, SAP und Telekom, und wir achten auch darauf, dass wir während der Entwicklung transparent sind, dass wir nämlich keinen Gegenwind bekommen von Datenschützern, von Bürgerrechtlern und auch von IT-Experten im Sinne von, hey, ihr baut da was und wir wissen gar nicht, was es ist. Und dann kommt eine Botschaft an, die Bundesregierung oder das RKI veröffentlicht was und keiner weiß, was drinsteckt. Deswegen hat man zum Beispiel den Quellcode offengelegt. Und das war vom Prozess her schon sehr gut. Wie es jetzt de facto sein wird, wird sich zeigen. Man hat heute gesagt, die Tests, die man da gemacht hat, die Feldtests, die Nutzertests, da ist es eine, erkennt die App 80% aller Infektionen korrekt. Also es ist eine Fehlerquote von 20%. Das ist nicht wenig, gleichzeitig 100% kriegst du mit der Technik nicht hin, weil es Bluetooth ist, weil es nicht dafür gemacht ist. Wir werden sehen. Wir werden auch sehen, wie anerkannt das Ganze sein wird.
Hätten wir ein eigenes Gesetz für diese App gebraucht, so wie beispielsweise in der Schweiz, damit zum Beispiel Missbrauch von vornherein verhindert werden würde? Nur mal so als Beispiel, dass der Arbeitgeber das als Bedingung macht, die Installation der App, dass man dann, was weiß ich, das Büro betreten darf.
Es hätte nicht geschadet, wenn man drüber parallel diskutiert hätte. Die Grünen wollen jetzt einen entsprechenden Gesetzentwurf einbringen. Da wird es dann auch eine entsprechende Bundestagsdebatte absehbar geben. Die Bundesregierung sagt, man braucht es nicht. Und man muss ja auch wirklich sagen, ein Szenario zum Beispiel, ein Restaurantbesitzer sagt, ich lasse nur noch Gäste rein, die diese App installiert haben. Und dann mache ich mir auch keinen Kopf irgendwie, dass die ihre Adresse aufschreiben müssen. Wie realistisch ist das? Ist es wirklich Diskriminierung in dem Sinne, dass ich natürlich dann einfach in ein anderes Restaurant gehen kann? Und was bringt es mir de facto als Restaurantbesitzer? Denn das ist ja noch gar nicht sicher sozusagen, dass die Infektionsketten dann da auch besser festgestellt werden. De facto kann ja auch niemand nachprüfen, wie die Infektionsketten laufen, weil das alles sozusagen anonym und auf den Handys abläuft. Also es ist so ein bisschen eine Frage, wie realistisch das Szenario ist. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, wir haben da eine Technologie, die vom Staat angeleiert wurde, die vom Staat bezahlt wurde, der da auch bestimmte Dinge, einfach bestimmte Werte und bestimmte Parameter abgebildet sieht. Und da kann man natürlich sagen, ja, eigentlich ist das dann was, wo man sagt, ein Gesetz wäre sinnvoll. Aber in Sachen wirklich Diskriminierungsszenarien bin ich mir nicht sicher, wie realistisch das ist. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass wir da in den kommenden Wochen Fälle erleben und vielleicht sogar auch Klagen erleben von Gästen, die dann sagen, Moment, das ist Diskriminierung. Mhm.
So, jetzt schauen wir nach Europa und sehen, Frankreich hat eine eigene App. Österreich hat eine eigene App. Die Schweiz und so weiter. Und alle diese Apps sind nicht miteinander kompatibel. Gleichzeitig sind die Grenzen seit jetzt auf. Wir haben Personenfreizügigkeit wieder in Europa. Ist ja auch gut so. Es ist Reisezeit. Ist das nicht ein weiteres Armutszeugnis für Europa, für die Europäische Union, dass man es nicht geschafft hat, eine gemeinsame App zu entwickeln, die überall funktioniert?
Ja, diese Interpretation ist, glaube ich, richtig. In dem Sinne, man hat das auch ein bisschen, man muss dann wieder zurückgehen in die Anfangsphase, PEP-PT, dieses erste Projekt, das dann de facto abgelöst wurde durch diese Lösung, die wir jetzt haben. Das sollte ja am Anfang sozusagen paneuropäisch sein. Also wirklich verschiedene Länder, verschiedene Forschungsteams aus verschiedenen Ländern. einbeziehen und das hat nicht funktioniert, weil das Projektmanagement offenbar auch nicht gut war. Und danach ist jedes Land hat sein eigenes Ding gemacht. Heute wurde sogar betont, dass das ja alles made in Germany ist. Aber natürlich, jetzt muss man wieder auf EU-Ebene suchen, dass man so eine Art Roaming macht, damit diese Apps miteinander, diese Systeme miteinander kompatibel sind und ich die Corona-Warn-App aus Deutschland auch in Österreich nutzen kann. In Frankreich zum Beispiel, die ja zentral die Daten auswerten, beziehungsweise die Infektionsketten-Alarme abwickeln. Da wird zum Beispiel gar nicht so sein. Da kann man jetzt schon sagen, wer da in den Urlaub möchte, der muss sich einfach beide Apps runterladen. Und das ist natürlich, wie viele Dinge, gerade aus dem Beginn der Corona-Krise, ein sehr großer Rückzug auf Nationalismus und ein sehr großer Mangel an Koordination und auch Mangel an Willen, da gemeinsam was zu machen. Weil dann wäre man vielleicht sogar früher fertig gewesen.
Johannes, vielen Dank.
Sehr gerne.
Es war eine große Schlagzeile gestern, hat viel überrascht. Der Bund steigt ein beim Tübinger Unternehmen CureVac, das als eines von vielen Biotech-Firmen weltweit gerade an einem Corona-Impfstoff forscht. Die waren schon mal in den Schlagzeilen vor einigen Monaten, als es hieß, dass Donald Trump bzw. die USA CureVac viel Geld geboten habe, um sich einen eventuellen Impfstoff zu sichern, was allerdings damals dementiert wurde. Anlass genug für uns, über den Stand der Corona-Forschung zu sprechen, mit unserem Experten aus der Wissenschaftsredaktion, Volkert Wildermuth. Hallo Volkert.
Hallo.
Du, jetzt haben wir mit CureVac bzw. dem Thema Impfstoff gerade schon angefangen. Starten wir also einfach mal da. Täuscht der Eindruck oder könnte es doch insgesamt schneller gehen als gedacht, bis ein Impfstoff tatsächlich bereitsteht, der dann die Pandemie beendet?
Ja, es wird in jedem Fall gewaltig Wirbel gemacht, würde ich mal sagen. Also nicht nur, dass Deutschland bei CureVac einsteigt. Es ist ja auch so, dass bei AstraZeneca, die mit der Universität Oxford zusammenarbeiten, dass da wirklich die Staaten Schlange stehen. Da hat sich erst Großbritannien 100 Millionen Impfdosen gesichert, dann die USA 300 Millionen Impfdosen. Jetzt ist Deutschland, Frankreich, Italien und Niederlande mit weiteren 400 Millionen Impfdosen nachgezogen. Dann die Impfallianz Gavi, die vor allem in ärmeren Ländern Impfaktionen macht. Die sind auch bei AstraZeneca Oxford eingestiegen. Also es gibt eine gewaltige Nachfrage. Das heißt aber unterm Strich nicht, dass die Impfstoffe deshalb schneller da sind. Sozusagen nur, weil man zieht und sagt, wir kaufen euch das ab, geht die Impfstoffentwicklung leider nicht wie von Zauberhand.
Aber man hat den Eindruck, dass viele Forscher im Laufe der letzten Monate deutlich optimistischer in ihren Prognosen geworden sind. Auch Christian Drosten, kennt ja jeder mittlerweile, hat sich im Spiegel sehr, sehr zuversichtlich geäußert, dass wir im Frühjahr zum Beispiel gleich mehrere Impfstoffe haben werden, hat er gesagt.
Also das ist so eine Sache. Was heißt, wir haben einen Impfstoff? Es gibt diese klassischen Zulassungsverfahren und da muss man wirklich sagen, die brauchen eben, wenn wirklich alles ganz schnell läuft und alle Studien parallel schon angefangen werden, dann mit etwas Glück schaffen wir es vielleicht im Frühjahr. Es gibt ja Leute, die sagen, sie wollen schon vorher einen Impfstoff haben und das wären dann nicht eine breite Zulassung, sondern das wäre sozusagen so eine Notfallzulassung, wo man sagt, es gibt besonders gefährdete Gruppen, medizinisches Personal zum Beispiel, die wollen wir schützen. Wir sind sicher, dieser Impfstoff, der schadet nicht. Wir sind noch nicht so sicher, ob er wirklich wirkt, aber den würden wir jetzt schon mal geben. Und ganz entscheidend ist, dass es eben nicht nur ein Impfstoff ist, denn wir dürfen nicht vergessen, diese ganzen Impfdosen, die würden nicht reichen, um wirklich die ganze Weltbevölkerung zu schützen. Darum geht es ja letztlich. Also damit es wirklich einen Impfschutz für alle geben kann, brauchen wir mehrere Impfstoffe, die dann in unterschiedlichen Fabriken hergestellt werden können, damit dann wirklich jeder, der es braucht, so eine Impfung bekommen kann.
Hat es denn einen weltweiten Wettlauf in dieser Art nach einem Impfstoff, also so ein richtiges Rennen nach einem Impfstoff in dieser Geschwindigkeit schon mal gegeben? Oder ist das beispiellos?
Also in dieser Form ist das beispiellos. Es sind jetzt wirklich über 100 Impfstoffprojekte am Start. Es sind schon etwa ein Dutzend Impfstoffe in der klinischen Prüfung und das bei einem Erreger, der ja im Grunde erst im Dezember, im Januar so richtig aufgefallen ist. Also dieses Tempo ist unglaublich und das ist auch nur möglich, weil es da schon Vorarbeiten gibt. Also sowohl BioNTech, CureVac, Moderna in den USA, die hatten alle sozusagen schon Impfstoffprojekte in der Schublade. Auch das deutsche Netzwerk für Infektionskrankheiten, die hatten Impfstoffe für SARS und MERS in der Vorbereitung und die haben sie sozusagen umgewidmet. Die haben den bestehenden Impfstoff, der schon entwickelt war, genommen und haben da jetzt vor diesem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 die Hülle, sozusagen die Außenseite mit draufgepackt, um diese Impfstoffe eben auf die neue Krankheit umzuwidmen. Und dadurch ist dieses Tempo möglich und das geht nur mit Hilfe der Gentechnik. Das wäre früher gar nicht möglich gewesen.
Mhm. Wir gehen mal weg jetzt von den Impfstoffen und schauen mal auf die gesamte Wissenschaftslage. Zum Beispiel beim Thema Maskenpflicht. Ist die sinnvoll oder nicht? Oder wie lange dauert die Quarantäne? Wie gefährlich ist das Virus? Da ändert sich ja ganz schön viel, rasend schnell. Ist das ein Zeichen von Stärke der modernen Wissenschaft, weil in unglaublich kurzer Zeit ja Wissenschaft weltweit mit Schwarmintelligenz im Prinzip betrieben wird? Alle Ergebnisse sind sofort für jedermann sichtbar und werden auch wieder in die Forschung eingepflegt. Und dadurch ändern sich dann eben schnell die Einschätzungen? Oder ist das eher der Ausdruck der Zeit eines wissenschaftlichen Hühnerhaufens, den wir hier sehen, um es mal so ein bisschen salopp zu formulieren?
Also würde ich ganz klar sagen, Ersteres. Es ist wirklich so, diese Krankheit war da und alle haben versucht, mit ihren Mitteln so schnell wie möglich Ergebnisse zu liefern. Und das ist natürlich auch mal schiefgegangen. Es ist auch so, dass das liegt jetzt nicht am bösen Willen, sondern wer einen Hammer besitzt, für den ist die Welt voller Nägel. Also jeder hat mit seiner Forschungsmethode versucht, da ranzugehen. Vielleicht hat die nicht immer optimal gepasst. Man ist auch so vorgegangen, okay, es war ein Atemwegserreger, da hat man erstmal an die Grippe gedacht, an der erste SARS-Virus hat die als Vergleich rangezogen und hat entsprechende Empfehlungen gemacht. Dann hat man dieses neue Virus besser kennengelernt, hat das angepasst. Und dieses Anpassen, dieses Dazulernen, ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man das nicht als Schwäche sieht, sondern das ist im Grunde die Stärke der Wissenschaft. Zugegebenermaßen, es gab auch Fälle, die wirklich, wo es in die Irre gelaufen ist und solche Skandale wie jetzt gerade bei dem Hydroxychloroquin, dass da also Studien auf Datenbanken beruhen, die es offenbar gar nicht gibt, das geht natürlich gar nicht.
Volkert, wir haben heute in unserer Sendung Forschung aktuell, wo du ja auch fast täglich zu hören bist, derzeit ein sehr interessantes Interview mit dem Medizinstatistikprofessor Gerd Antes. Der beklagt, es wird völlig unsystematisch geforscht. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, aber es fehlt, auch gerade in Deutschland, eine übergeordnete Stelle, die klare Ansagen macht. Wir brauchen jetzt diese Studie, um das herauszufinden und wir brauchen jene Studie und du machst bitte dieses und du machst jenes. Hat er damit einen Punkt?
Also da ist natürlich was dran. Da muss man ganz klar sagen, es wäre schön, wenn wir uns alle zurücklehnen und dann setzen sich erstmal alle zusammen und überlegen, welches sind die Wissenslücken, wie müssen die Studien aussehen, um das zu klären und dann stellen wir einen Forschungsantrag und in einem Jahr oder so können wir dann auch loslegen. Das ist sozusagen Wissenschaft, wie sie üblich läuft. Das ist einfach ein Prozess, der langsam geht und dann auch relativ verlässlich Ergebnisse produziert. Die Situation in der Pandemie ist einfach eine andere. Da geht's Die Leute sitzen in ihrer Klinik und sehen, sie haben Patienten auf der Intensivstation, probieren was auf, merken, okay, hier habe ich den Eindruck, das hilft. Und dann wollen sie es möglichst schnell anderen mitteilen. Das ist eben nicht systematisch. Und dieses Unsystematische, dazu gab es am Anfang keine Alternative. Wo Gerd Antes aber recht hat, ist, dass man natürlich so langsam in einen anderen Betrieb übergehen muss. Die Situation ist nicht mehr so drängend. Wir haben jetzt mehr Zeit zu überlegen. Und das passiert ja auch. Also wenn wir zum Beispiel Intensivstationen gehen, die haben am Anfang, hat da jede für sich ihre Erfahrungen veröffentlicht in diesen Preprint-Servern. In der Zwischenzeit gibt's da eine Datenbank. Die haben sich auf ein gemeinsames Protokoll geeinigt. Was wird alles dokumentiert, damit man diese Sachen dann auch wirklich vergleichen und auswerten kann? Genauso bei den Studien. Wie verbreitet ist dieses Virus eigentlich in der Bevölkerung? Da haben alle repräsentative Studien gefordert. Die sind gar nicht so einfach zu organisieren. Repräsentativ, da sagt man so schnell, das wirklich in der Praxis umzusetzen, erfordert viel Arbeit. Diese Arbeit hat das Robert-Koch-Institut in der Zwischenzeit geleistet. Diese Studien laufen jetzt. Das heißt, dieser Übergang von der chaotischen Phase am Anfang der Pandemie zu einer jetzt systematischeren Phase. Ich habe den Eindruck, das läuft. Vielleicht wäre es schöner, wenn das noch geordneter verlaufen würde. Aber wir sind in einer pluralen Gesellschaft Und da gibt es eben nicht den einen Wissenschaftsminister, es gibt natürlich die Wissenschaftsministerin oben drüber, aber die hat eben als Politikerin wirklich nicht die Aufgabe zu sagen, Wissenschaft macht das, sondern wir in Deutschland haben das Prinzip, dass die Wissenschaft sich selbst organisiert und dann eben durch solche Institutionen wie das Robert-Koch-Institut vielleicht auch mal in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Aber diesen Obermufti, der sagt, hier geht's lang, den gibt es bei uns eben einfach nicht und damit sind wir bisher auch ganz gut gefahren.
Du bist aber in diesem Punkt, zumindest im Thema Coronavirus, bist du mein Obermufti. Und insofern fände ich es schön, wenn du...
Du, ich habe mich auch schon geirrt.
Ja. Wo?
Also ich habe auch am Anfang, hätte ich nicht gedacht, dass das mit den Masken so nützlich ist. Ja. Ich habe gedacht, diese Masken, da hängt man sich vors Gesicht, aber man schützt sich ja selber nicht. Dass das der falsche Gedanke ist, dass es nicht darum geht, sich selbst zu schützen, sondern die anderen, bin ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Umso besser, wenn jetzt Studien klar belegen, in Städten, wo das früher eingeführt worden, die haben weniger Probleme. Also es nützt, tragt weiter Maske, Leute.
Alles klar. Trotzdem würde ich dir noch ein Zwischenfazit abverlangen. Hat sich die Pandemie aus deiner Sicht eher positiver oder eher schlimmer entwickelt, als du es gedacht hättest?
Also sie hat sich jetzt, wenn wir auf Deutschland gucken, positiver entwickelt, als ich das gedacht hätte. Wir hatten nie die Situation wie in Italien, dass die Intensivstationen überrannt worden wären und nicht mehr zurechtgekommen wären. Da waren wir wirklich viel besser aufgestellt. Das sah am Anfang so aus, als ob das ein echtes Risiko sein könnte. Das ist abgewendet worden. Das ist auch eine Leistung nicht nur von der Politik, nicht nur von der Medizin, sondern auch wirklich von uns allen, die wir uns eben an diese Regeln gehalten haben. Das hat viel besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Ich hätte auch gedacht, als diese Lockerungen jetzt kamen, so langsam nach und nach, und ich gesehen habe auf den Straßen in Berlin, dass Maske für viele überhaupt kein Thema mehr ist, dass Abstand halten irgendwas als von gestern gilt, das hat mich sehr beunruhigt und ich hätte erwartet, dass wir früher sehen, dass die Infektionszahlen ansteigen, dass es nicht passiert. Da bin ich Gott froh, dass ich mich geirrt habe. Also es läuft im Grunde viel besser, als ich das erwartet hätte. Es läuft auch in der Forschung wirklich toll. Es gibt diese vielen Impfstoffprojekte, es gibt viele Studien mit unterschiedlichen Medikamenten, es wird mit der genesenen Plasmaspende gearbeitet. Es gibt ganz viele Ansätze, die jetzt untersucht werden. Das heißt auch für mich, dass wir für eine zweite Welle dann besser aufgestellt wären, wenn die denn kommen sollte. Also da funktioniert alles sehr gut. Wenn ich in die Welt gucke, dann muss ich sagen, sieht die Sache ganz anders aus. Die Pandemie ist in Europa jetzt größtenteils durchgezogen. Im Moment ist sie in Südamerika dramatisch am Laufen. Ich bin gespannt, wie sich die Sache in Afrika entwickelt. Die haben anfangs sehr gut reagiert, haben auch wirklich mit ihren Mitteln, die hatten ja Erfahrung zum Beispiel mit Ebola und so weiter, da haben sie wirklich mit frühem Lockdown gegengesteuert. Jetzt ist das aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr durchzuhalten. Das ist natürlich sehr schwierig. Da laufen parallel auch Nebenwirkungen der Corona-Epidemie. Also da werden die normalen Impfprogramme, Masern und so weiter, wird nicht mehr weitergemacht. Da werden wir sehen, dass Leute gar nicht an Covid-19 selber sterben, sondern dass es dann einen Anstieg bei Maserntoten und so weiter gibt. Also da mache ich mir durchaus große Sorgen. Aber ich muss sagen, für Deutschland, da haben wir wirklich nochmal Glück gehabt, aber eben nicht einfach nur Glück, sondern da waren wir auch, haben wir viele Anstrengungen für unternommen.
Volkert, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Zwischenfazit.
Ja, ich auch.
Seit den ersten Medienberichten von vor anderthalb Wochen ist es ein offenes Geheimnis. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump es auch offiziell bestätigt. Er will die Zahl der US-Truppen in Deutschland drastisch reduzieren. 9.000 Soldaten sollen abziehen, die maximale Truppenstärke auf 25.000 Soldaten herabgesetzt werden, weil Deutschland nicht genug selbst fürs Militär ausgibt, immer noch weit weg ist von der Verpflichtung, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.
Germany, as you know, is very delinquent in their payments to NATO. They're delinquent of billions of dollars, and this is for years delinquent. Why is Germany paying Russia billions of dollars for energy, and then we're supposed to protect Germany from Russia? They live in Germany. They spend vast amounts of money in Germany. Everywhere around those bases is very prosperous for Germany.
Also ganz kurz zusammengefasst, betrügerisch sei Deutschland, sehr betrügerisch. Deutschland würde sehr von den US-Truppen als Wirtschaftsfaktor profitieren und bezahlt zu wenig. Gleichzeitig würde es für Milliarden von Euros Gas von den Russen kaufen. Kritik, die wir schon kennen, die wir schon oft gehört haben von Donald Trump. Und jetzt, wie gesagt, will er zur Strafe ein Kontingent der US-Truppen abziehen. Klaus Remme, mit dem bin ich jetzt verbunden, und zwar in Warschau. Hallo Klaus.
Philipp, grüß dich, hallo.
Klaus, nur ganz kurz zur Einordnung. Du warst US-Korrespondent, kümmerst dich jetzt im Hauptstadtstudio um die Ressorts Verteidigung und Außenpolitik und bist gerade im Tross von Außenminister Heiko Maas unterwegs. Und du hast mir gerade eben eine E-Mail geschrieben, Philipp, wir sollten heute genau darüber, über den Truppenabzug reden. Warum?
Ja. Genau so ist es. Naja, weil es ist hier in der Tat ein ganz interessantes Spannungsfeld. Und beide Themen sind in der Pressekonferenz zwischen den Außenministern Heiko Maas und Jacek Czaputowicz hier vor einer halben Stunde zur Sprache gekommen. Da ist nun einmal diese Differenz, die tiefe Differenz, was Nord Stream 2 angeht, wo die Polen eindeutig auf der Seite Washingtons stehen und dieses Projekt kritisieren als ein Projekt, das die Sicherheit Europas nun wahrlich nicht erhöht oder stärkt, da sind die beiden an einer Seite gegen Berlin, wenn man so will. Beim Thema Truppenabzug ist das völlig anders. Das, was wir eben gehört haben, das ist ja ein, leider muss ich sagen, inzwischen bekannter fast Strudel von Vorwürfen, in die sich der amerikanische Präsident hineinsteigern kann, so wie er es beim NATO-Gipfel 2018 getan hat, wo Deutschland am Pranger steht. Delinquent tauchte mehrfach auf, ein säumiger Zahler. Ich erinnere noch, Philipp, die erste Pressekonferenz der Bundeskanzlerin in Washington bei ihrer ersten Reise, um Donald Trump kennenzulernen. Und schon damals sagte er, ihr habt noch Rechnungen aufstehen in der Vergangenheit. Das ist ein Motiv, das zieht sich durch. Und Polen und Deutschland haben gemeinsame Interessen in Europa, sicherheitspolitische Interessen, und die Truppen sind ein wichtiger Aspekt.
Mhm. Andererseits heißt es ja auch immer, Polen schielt ein wenig darauf, möglicherweise Truppen von Deutschland zu übernehmen, dass die dann stattdessen in Polen stationiert werden. Ist das Thema?
Es ist Thema und ich glaube, es ist nicht ganz zutreffend. Also es gibt natürlich gemeinsame Interessen. Schließlich ist man innerhalb der NATO Bündnispartner, Berlin und Warschau. Es gibt enge nachbarschaftliche Beziehungen, das ist völlig klar. Was das Sicherheitsinteresse angeht, ist spätestens seit der Annexion der Krim durch die Russen und den Unruhen und dem Krieg in der Ostukraine in Warschau noch einmal stärker die Bedrohung wahrgenommen worden, die hier möglicherweise aus Sicht Warschau aus dem Osten erwächst. Deshalb kettet man sich, bindet man sich möglichst eng an die Amerikaner als Schutzmacht. Und ja, du hast recht, die Polen würden sich eine stärkere Präsenz von US-Truppen im eigenen Land wünschen. Das hat der polnische Außenminister eben in der Pressekonferenz noch einmal klar gemacht. Aber ebenso klar hat der polnische Ministerpräsident Morawiecki gestern klar gemacht, nicht auf Kosten oder zu Lasten Deutschlands. Czaputowicz hat eben gesagt, die amerikanische Präsenz in Deutschland stärkt auch unsere Sicherheit.
Hat denn Deutschland, haben die NATO-Partner überhaupt irgendeinen anderen Hebel, außer an Donald Trumps Vernunft zu appellieren?
Ich bin gar nicht sicher, ob man inzwischen aufgehört hat, an die Vernunft dieses amerikanischen Präsidenten zu appellieren. Ich vermute, natürlich ist allen der Wahlkampfkalender im Auge. Die einen hoffen vielleicht noch darauf, dass das Appelle sind, die in Richtung der eigenen Trump-Basis gehört werden sollen. Und nun muss man ja auch mal sagen, die Größenordnung, von der Trump gesprochen hat, die lässt sich hier nicht über Nacht abziehen. Es ist nicht so, als ob dann übermorgen, wenn sie hier diese 10.000 Soldaten ins Flugzeug gepackt sind, die alle wieder irgendwo in den USA sind oder teilweise in Polen. Das dauert Monate. Das Geld dafür, das muss vom Kongress bewilligt werden in Washington. Der sieht diese ganze bündnispolitischen Aspekte völlig anders. Der würde nicht an einen Abzug denken, zumindest mehrheitlich die Demokraten nicht. Selbst Republikaner haben Trump widersprochen und haben gesagt, das, was du da vorhast, das ist eine politische Maßnahme, aber sicher keine sicherheitspolitische, durchdachte militärische Strategie. Denn alle, Philipp, sind sich ja einig, diese Soldaten hier in Deutschland, die amerikanischen, die dienen in allererster Linie amerikanischen Interessen weltweit. Dafür ist die Infrastruktur gedacht, dafür ist sie modernisiert worden, dafür ist sie leistungsfähig. Sie zu kappen, und zwar um ein substanzielles Maß, das lässt sich ohne Auswirkungen auf diese Vorteile, die die Amerikaner weltweit dadurch genießen, nicht erreichen.
Dann frage ich dich jetzt nochmal als Kenner der US-amerikanischen Politik. Es sieht ja momentan durchaus so aus, als könnte Donald Trump im November abgewählt werden. Wäre damit dann auch dieser gesamte Truppenabzug wieder abgeblasen? Oder könnte er es tatsächlich noch schaffen? Du hast gerade die Fallstricke genannt, dass er vor dem 3. November alle Truppen abgezogen hat.
Naja, das ist illusorisch, das wird nicht passieren. Er wird möglicherweise das eine oder andere symbolische Zeichen setzen, damit das Ganze in Gang kommt, in dem Sinne, wie er es über die Bühne gehen sehen will. Was die Präsidentschaftswahlen angeht, da sage ich nichts voraus. Und wir werden in den nächsten Monaten mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine Beschleunigung der ökonomischen Katastrophe in den USA sehen, die Corona-Krise bewirkt hat. Das kann Donald Trump so nicht nutzen. Er versucht zu spalten. Ob das erfolgreich ist, hängt von 7 oder 8 Bundesstaaten ab und innerhalb einer Marge, die so eng ist, dass es in der Tat völlig unklar sein kann. Und zwar auch am Abend des 3. noch oder des 4., wer diese Wahl eigentlich gewonnen hat. Was das für Folgen hat, das ist heute überhaupt noch nicht abzusehen. Das kann ein politisches Scharmützel sein, das kann sehr viel gefährlicher werden. All das werden wir abwarten müssen. Ein Barack Obama hat nun auch nicht mit mildem Blick auf die europäischen Bündnispartner gesehen. Er hat auch Deutschland ermahnt. Hat mehr zu tun für die Sicherheit, mehr in den Geldtopf zu zahlen. Da hat Trump Erfolge erzielt. Da ist sehr viel mehr. Da sind 140 Milliarden Dollar mehr zusammengekommen durch diesen Druck, den er ausgeübt hat. Auch Deutschland hat mehr bezahlt. Es werden keine 2% werden. Nicht bis November, auch nicht im kommenden Jahr. Die Tendenz muss, glaube ich, stimmen, um als bündnispolitischer Akteur nachvollziehbar verlässlich zu wirken. Also die Sache ist nicht ganz einseitig zu betrachten.
Klaus Remme, unser rasender Reporter im wahrsten Sinne in Warschau im Freien. Du musst jetzt schon gleich wieder zum nächsten Termin, ne?
Nein, gar nicht. Ich sitze, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, im Garten der deutschen Botschaft in Warschau eben gerade. Und das ist ja nun mal so bei bilateralen Besuchen. Da tanzt ein Außenminister ja auf ganz unterschiedlichen Bühnen. Eben war es noch das Thema US-Truppenabzug. Dann wurde über Nord Stream 2 geredet. Und jetzt gerade hat er ein Abkommen für ein intensiveres Engagement bei der Stiftung Auschwitz-Birkenau unterzeichnet. Das ist hier jetzt gerade eben über die Bühne gegangen. Und ich glaube, wir werden in einer guten halben Stunde zurückfliegen.
Klaus, gute Heimreise.
Philipp, danke.
Ciao. Schon spannender Job, Reporter für den Deutschlandfunk. Da kommt man ganz schön rum. Aber kein Neid, Podcast machen ist auch was Schönes. Wenn Sie Anregungen oder Kritik oder auch Lob haben, dann können Sie das gerne loswerden. Und zwar am besten, indem Sie schreiben, eine E-Mail an deutschlandfunk@dertag.de. Es ist genau umgekehrt, an dertag@deutschlandfunk.de. Nach 3 Jahren sollte ich das eigentlich mittlerweile im Schlaf können. Also, dertag@deutschlandfunk.de. Das ist die richtige E-Mail-Adresse. Mein Name ist Philipp May. Den kann ich zum Glück noch auswendig. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.